Sprache gelernt, weil ich noch Russisch spreche. Von daher bin ich auch immer wieder auch in den Ländern unterwegs. Ja, ihr schafft das. So, oder ist er schon? Okay, bevor wir noch, wir sehen es noch nicht, aber gleich. Ihr kennt ja sicherlich, ich habe das Video gesehen von Outbreak Band, Ewigkeit, das wurde auch in unseren Räumlichkeiten zum Teil aufgenommen, in Kelkheim, in der Zentrale. Und klasse. Glaube wächst an Widerständen. Wenn wir Widerstand haben manchmal, wenn es manchmal nicht klappt, ist das gut. Das macht uns stärker. Da standen die Zahlen von 260 Millionen, mittlerweile sind es weit über 300 Millionen Christen, die weltweit verfolgt und diskriminiert werden. Hiermit ist es die größte religiöse Gruppe, die weltweit Verfolgung erleidet. Und natürlich besondere Länder werden wir auch gleich anschauen. Der Bruder Andrew, der verrückte Holländer, hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland 1955. Und so entstand Dienst von Open Doors. Mittlerweile hat Open Doors etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter und mehrere Tausend, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Und der Bruder Andrew, Schmuggler Gottes, manch einem sicherlich bekannt, ein Buch, Entstehung und Entwicklung des Dienstes. Auch er wurde bewegt von dem Bibelvers aus Offenbarung 3, Vers 2, also ein Berufungsvers. Werde wach und stärke das, was abzusterben droht. Mit anderen Worten, wir wollen die Christen sterben in den Regionen, wo Verfolgung stattfindet. Wir wollen die besuchen. Wir wollen sagen, du bist nicht alleine. Wir wollen mit verschiedenen Projekten wie Traumabegleitseminaren in Nordnigeria oder ähnlichen, rechtlichen Beistand, wenn jemand vor Gericht kommen muss. Wir wollen Christen stärken, wenn jemand zum Beispiel im Gefängnis sitzt, dass die Familienangehörigen Unterstützung und Kraft bekommen. Viele, viele verschiedene Projekte gibt es. Übrigens auch heutige Bibelvers, was wir betrachten werden in der Predigt, entstand auch in einer Gefangenschaft wie auch Offenbarung. Und das ist wichtig zu sehen. Viele Briefe im Neuen Testament sind von den verfolgten Christen für die verfolgten Christen geschrieben worden. Und wir müssen einfach schauen, was für ein Background, aus welcher Situation ist das entstanden. Der Andrew ist letztes Jahr verstorben, mit 94 Jahren alt ist er geworden, ist mittlerweile verstorben, aber der Dienst geht weiter und wir freuen uns weiter, diese Arbeit tun zu dürfen. Weltverfolgungsindex ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Insgesamt sind das 50 Länder, liegt übrigens auch bei in der Zeitschrift. Können Sie gerne anschauen, mitnehmen, anschauen, wo Christenverfolgung stattfindet. Ich habe hier 20, wo Christen zurzeit am stärksten verfolgt werden. Von 2002 bis 2022, weil das Land Nordkorea infolge das Land mit der schärfsten Christenverfolgung weltweit. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort in Arbeitslager eingesperrt sind, zwischen 50 und 70.000 Menschen. Allein in Nordkorea. Das ist natürlich eine Situation, die für uns unvorstellbar ist. Ich durfte 2006 bei der ersten deutschen Gruppe damals dabei sein, wo wir als christliche Gruppe ins Land einreisen konnten. Aber die Problematik ist, in vielen Ländern ist es tatsächlich schwierig reinzukommen, gerade für uns als Open Doors Mitarbeiter, weil wir ja oft kontrolliert werden, weil wir darüber berichten in der Öffentlichkeit. Und das ist oft ein Problem, dass wir keine Reisegenehmigung oft bekommen in diese Länder. Nordkorea hat eigene Zeitrechnung, wenn jemand das nicht weiß. Das heißt, so wie wir nach der Geburt Christi, das Jahr 2023 in Nordkorea, nach der Geburt von Kim Il-sung, ist das Jahr, glaube ich, zurzeit 112. Also nach seiner Geburt werden Jahre gezählt. Deswegen, es ist schwierig, das Land als kommunistisch für mich einzustufen, sondern ich spreche eher von Familienreligion, wie dort praktiziert wird, also in der dritten Generation mittlerweile angekommen. Viele andere Länder sind Länder mit muslimischer Prägung. Vor 20 Jahren waren alle Top 10 Ländern kommunistischer Prägung. Wir sehen, dass das gibt auf die islamische Welt und auch hinduistische und buddhistische Länder leider kommen auch dazu. Was ist unsere Vision? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen die Gemeinde Jesu, und zwar weltweite Gemeinschaft der Christen, inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jünger zu machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Jünger Jesu und einem Kirchengänger? Nun ganz einfach, die Jünger Jesu bezahlen den Preis, das ist alles. Mit anderen Worten, es wird uns was kosten, Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben. Es hat immer mit Herausforderung zu tun. Es hat immer mit zum Teil Kampf, aber auch mit Hingabe zu tun. Und das wollen wir heute bei den verfolgten Christen lernen. Das Bild ist, das Kreuz ist aus dem Irak, aus Mosul. Damals die IS-Kämpfer einmarschiert und haben Christen regelrecht ausgerottet, vertrieben, ermordet viele. Und wir haben dort Projekte, dass die Christen wieder zurückkehren können in die Ninive-Ebene, nach Mosul. Und obwohl das Kreuz abgeschlagen, die Flügel des Kreuzes abgeschlagen ist, trotzdem ist die Kirche sichtbar. Und das ist wichtig für uns, dass Christen, soweit es geht, sichtbar sind für die Außenwelt, dass wir wahrgenommen werden, dass wir uns, wenn es nicht, also anders nicht geht, nicht verstecken müssen. Aber es ist wirklich nicht in allen Ländern der Welt so. Das ist Rafif aus dem Irak, ein junges Mädchen, hat ihren Vater und auch die Ehefrau, den Ehemann verloren durch es gab einen Selbstmordanschlag in Mosul, das war schon einige Jahre her, und der Ehemann und Vater hat damals den Angreifer zurückgehalten, der auf christliche Konferenz sich praktisch den Weg verschaffen wollte, und so explodierte der Ehemann und der Vater und kam ums Leben. Und für uns ist wichtig, dass Leute so wie die Mutter und das Kind Trauma-Begleitseminare besuchen. Und wir wollen Menschen nicht nur in Zahlen oder Statistiken weitervermitteln, sondern dass ihr Gesichter sind. Menschen, die Verfolgung erleiden. Menschen, die bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen. Und das ist was Großartiges, wenn jemand sich mitteilt. Nun, Statistiken und Zahlen sind gut, wenn man Distanz hält. Das machen oft Politiker, um einfach kein Gesicht eine gewisse Sache zu verleihen. Sondern wir wollen Geschichten erzählen. Menschen, die leiden, und wir sind als Familie Gottes zusammen. Genau. Wir werden immer wieder Bibelverse auch heute sehen, was Verfolgung betrifft. Auch Hebräer 13,3 beschreibt, dass wir ein Teil davon sein dürfen, also dass wir mitfühlen und mitfühlen, wie es den Christen in der Verfolgung geht. Uns sind wichtig, nicht nur Berichte, sondern tatsächlich auch Gesichter zu zeigen, das habe ich bereits gesagt. Und immer wieder, es kommt immer wieder, bitte betet für uns. Das Gebet ist entscheidend. Nicht jeder kann in diese Länder reisen, aber jeder kann ein Gebet sprechen. Und deswegen ist für uns wichtig, das im Gebet auch abzugeben, was unser Verstand manchmal übersteigt, was wir nicht verstehen können, was weltweit auch geschieht. Familie, oft Verfolgung in der Familie statistisch, also in Zahlen kann man das schlecht auffassen, aber da geschieht die stärkste oder die größte Verfolgung, weil sie auch einfach unsichtbar ist. Und das ist hier der Yashim aus Bangladesch, durfte vor einigen Jahren dort auch unterwegs sein, überwiegend muslimisches Land. Er wurde letztes Jahr im Mai von seinen Angehörigen, 60 Personen kamen zu seinem Haus und haben ihn verprügelt, weil er in seinem Haus eine Hauskirche eingerichtet hat, also Bangladesch. Kam ins Krankenhaus, als er wieder zurückkam, kamen wieder Männer und haben ihn verprügelt, so dass wir ihn verstecken mussten, damit er überhaupt überlebt. Und wenn die Angehörigen, Familienangehörigen das tun, ist es besonders schmerzhaft. Warum? Weil es die Menschen, die dich eigentlich versorgen, wo du Schutz hast, wo du Gemeinschaft hast, und die sondern dich aus. Deswegen Gesichter. Beten Sie bitte für Yashim und seine Familie, für seine Situation in Bangladesch. Sonu aus Nepal oder Bhutan. Also ich war in Bhutan unterwegs, in der Region dort, und auch das junge Mädchen wurde vom Stiefvater misshandelt, weil sie Christin geworden ist. In buddhistischen Religionen ist das auch sehr, sehr konservativ, wie die leben, in den Dörfern und in den Bergen oft. Und wir haben zum Beispiel in Bhutan interessante Situation, dass wir mittlerweile 36.000 Buddhisten haben, die zum Christentum konvertiert sind. Und ich war in Thimphu, in der Hauptstadt und in der Umgebung dort, viel gereist, Christen getroffen, kleine Gemeinschaft. Es gibt keine einzigste Kirche, die erlaubt ist, wo man sich treffen kann. Laut Verfassung ist es Religionsfreiheit, aber die gibt es nur auf dem Papier, wie in vielen Regierungen dieser Welt. Und ich habe gefragt bei einer Konferenz in Thimphu, in der Hauptstadt von Bhutan, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? War eine Jugendkonferenz mit 240 Jugendlichen in 64 Quadratmeter, rappelvoll, und die singen Jesus zur Ehre. Und da war ein Mädchen 17 Stunden zu Fuß, um dabei zu sein. 17 Stunden, um beim Gottesdienst mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben. Vielleicht hast du heute 17 Minuten gebraucht, ich weiß es nicht. Aber lass uns dankbar sein, dass wir Möglichkeit haben, hier uns frei versammeln zu können. Dass ihr wunderbare Räumlichkeiten habt, dass wir das schätzen und dass wir das ja einfach wertschätzen. Auch in der Gesellschaft gibt es immer wieder Verfolgung, Leid und Schmerz. Boah, die Zeit läuft so schnell, ich gehe zu Chow Yu Ho aus Vietnam. Ich werde, wie gesagt, jetzt im März in Vietnam sein. Die gehört zum Stamm Hmong People. Das ist eine kleine, die sind gar nicht so klein, aber eben dort ist es doch eine kleinere Gruppe, leben in den Bergen. Auch sie wurde von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, weil sie Christin geworden ist. Und diese Hmong-Leute, die besuchen wir, die stärken wir. Wir haben dort Bibelschulen und auch Unterstützung für Hauskreisleiter und so weiter, bilden Pastoren aus in Vietnam. Und gerade für Hmong machen wir das sehr gerne, weil sie kommen, sehr viele von ihnen kommen zum Glauben an Jesus Christus, weil die so isoliert sind von der Gesellschaft, weil die eigene Sprache sprechen und Kultur haben. Aber viele unter ihnen sind Christen. Aber auch da gibt es Benachteiligung und Verfolgung. Vietnam, durch die Behörden, bleibe ich hier stehen, das ist Iran. Ich vermute, ich habe hier farsisch sprechende Leute, zumindest sehen sie so aus. Das, was wir im Iran haben, ist ein Wunder. Nirgendwo gibt es so viele Muslime, die zum Christentum konvertiert sind wie im Iran. Wir schätzen die Anzahl der ehemaligen Muslime dort auf ca. 800.000. Also das, was im Iran ist, ist ein Wunder. Und egal, wo man ist, in welcher Stadt ich auch bin, und ich habe jetzt letzte 17 Jahre weit über 700 Kirchen besucht, also ganz, ganz viele, viele verschiedene Denominationen und Ausrichtungen. Und was wir sehen, dass diese Gruppe, die Farsi-Sprechende, sehr, sehr offen für das Evangelium sind. Ich weiß nicht warum, Gott hat da gewisse Gnade geschenkt, das ist gut so, aber das ist zum Beispiel auch hier das Ehepaar, die sind letztes Jahr im September in Evin-Gefängnis gekommen, wahrscheinlich 10 Jahre Gefängnis, wir wissen es ganz genau. Nun, Religionsfreiheit im Iran bedeutet, dass du Gottesdienste abhalten darfst, aber nicht in deiner Muttersprache. Das ist Religionsfreiheit. Das heißt, du kannst in Deutsch, in Englisch oder auch es gibt sehr viele auch armenische Christen im Iran, die dürfen in ihrer Sprache Gottesdienste abhalten. Das ist in Ordnung. Aber in Farsi, in der Muttersprache, ist es nicht erlaubt. Das ist Religionsfreiheit im Iran. Deswegen sind sie gezwungen, in Untergrund zu gehen und Hauskirchen zu gründen. Und die wachsen und wachsen. Und das ist illegal. Und deswegen kam das Ehepaar, weil die Hauskirche für Farsi-Sprechende offen war, kamen sie ins Gefängnis. Beten Sie für Christen im Iran. Die haben sowieso sehr schwierige Situation allgemein im Iran, aber es ist unsere Brüder und Schwestern. Das sind die Menschen, die zurzeit leiden, weil die Jesus Christus nachfolgen. Wow, ich überspringe ein bisschen, weil wie gesagt, die Zeit läuft unglaublich schnell. Ein letztes Zeugnis. Wir haben letzte Jahre starke Zunahme der Verfolgung in Mexiko und Kolumbien. Viele möchten sagen, wie kann es sein, das ist ein überwiegend christliches Land. Nun, das hat mit Strukturen und mit Kartellen zu tun. Denn wenn jemand das Evangelium verkündigt und klares Wort weitergibt, Menschen hören auf, das zu tun, was sie früher getan haben. Und in dem Falle haben wir viele, viele Pastoren verlieren wir letzte Jahre, Hunderte, allein in Kolumbien 600 letzte 17 Jahre, weil die das Evangelium verkündigen und Leute hören auf, Coca-Pflanzen anzubauen. Die hören auf, Drogen zu verkaufen, anzupflanzen. Und das ist, warum die Druck bekommen, nicht von Seite der Regierung, sondern von Seite der Kartellen und diesen Gruppierungen. Und das ist, warum Verfolgung zum Beispiel in Kolumbien oder Mexiko stattfindet. Deswegen auch da, es hat gesellschaftliches Problem oder eben Geld verdienen, wie kann ich es anderes tun? Und deswegen gibt es Verfolgung in Mexiko oder Kolumbien. Deswegen, es ist auch wichtig, wir können Secret Believers, wir können Geheimgläubige sein, ja? Das ist oft in diesen Fällen in vielen Ländern Geheimgläubige, auch hier bei uns. Wenn wir aber beginnen, von Jesus zu erzählen, werden wir Widerstand haben. Und das ist völlig normal. Deswegen verfolgt zu werden, diskriminiert zu werden, Verfolgung zu erleiden, das ist biblisch. Nun, was machen wir damit? Keiner von uns möchte das, aber 1. Korinther 12, 26 sagt Folgendes. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Wenn ich jetzt uns fragen würde, hat jemand schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute es mal, oder? Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht essen, nicht schlafen, nicht arbeiten. Dieses Mitleiden mit Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist von enormer Bedeutung. Deswegen, du hast wunderbare Brüder und Schwestern in diesen Ländern. Ich habe hier ein, das ist die letzte Folie, aber ich muss überspringen, weil die Zeit schon längst weg ist. Wir haben mittendrin so einen Gebetskalender, jeden Tag ein Gebetsanliegen für verfolgte Christen in verschiedenen Ländern. Und auf der Rückseite, ja, ich möchte für verfolgte Christen beten. So ein Flyer, so eine Bestellkarte. Man kann sie abziehen, Namen und Adresse hier ausfüllen und da am Büchertisch lassen bei mir. So bekommt man jeden Monat die Zeitschrift zugeschickt, um für verfolgte Christen zu beten, zu informieren. Jeden Tag Gebetsanliegen. Heute ist zum Beispiel das Anliegen von Algerien, ein nordafrikanisches Land. Erzähle etwas später in der Predigt dazu. Sehr interessant, was da los ist. Aber beten Sie mit uns mit. Haben Sie als Aufgabe, einen Tag vielleicht auch einmal in der Woche zu beten für verfolgte Christen. Ich freue mich sehr, die offenen Türen vorzufinden. Und jetzt muss ich die Bühne freimachen für die Bibellesen. Ja.
Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, dass es zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Gewinn, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.
Ja, wir haben aus dem gefährlichen Buch was gehört. Die Bibel ist sehr, sehr gefährlich. Warum? Weil das Wort Gottes die Bibel aus uns neuen Menschen macht, mit neuen Ideen, neuer Herausforderung. Wir sind keinem politischen System einer Kirche in erster Linie unterordnet, sondern Jesus Christus. Und das ist spannend, was hier Paulus schreibt. Brief aus dem Gefängnis. Brief an dich und mich. Aus der Gefangenschaft geschrieben, aus der Isolation geschrieben, in die Freiheit, damit wir gestärkt werden kann. Es ist nicht erstaunlich, Paulus sitzt im Gefängnis und sprudelt vor Freude. In diesem kurzen Brief, 4 Kapitel insgesamt, Philipperbrief, kommt 14 Mal das Wort Freude vor, aus der Gefangenschaft geschrieben. Was war der Grund seiner Freude? Was ist der Grund seiner Zuversicht? Nun, wir haben das gehört, Gefängnis konnte es nicht gewesen sein, denn er trägt Fesseln, der ist eingesperrt. Ich vermute mal, das Essen auch nicht. Das ist bekanntlich im Gefängnis, zumindest deutsche Gefängnis unterscheiden sich schon sehr von anderen. Eine Arbeit vielleicht, die Paulus dort machen konnte, vermute ich mal auch nicht. Die Nachrichten, die er bekommen hat aus den Gemeinden, die er gegründet hat, waren auch nicht immer positiv. Denn wir lesen hier, es gab Brüder, es gab Verkündiger, die sich in den Mittelpol gestellt haben und haben Aufmerksamkeit auf sie gezogen, anstatt auf Christus, auf das Evangelium. Aber der Paulus sagt, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann ist er so. Wenn das Evangelium weiterläuft, dann müssen wir das überwinden können. Das war damals auch heute. Es gibt Menschen, die ihre Gabe, ihr Talent, ihr Können präsentieren und anstatt auf Christus zu lenken. Oder gewisse Dinge versuchen durch Verkündigung zu bewirken oder zu erlangen. Es gab damals, aber auch heute. Nun keine guten Nachrichten für Paulus. Richter wollen ihn zum Tode verurteilen und trotzdem ist er voller Freude. Und das ist immer wieder meine Frage, wieso die verfolgten Christen sind bereit, einen Preis zu bezahlen. Wieso sind sie bereit, Jesus zu bekennen in dieser Situation? Ich habe kurz erzählt, ich werde über Algerien kurz einbegeben. Ich war vor 17 Jahren unterwegs nach Algerien mit 30 Kilo arabischen und französischen Bibeln. Und der Beamte war sehr nett, fragte mich, warum mein Koffer so schwer ist. Und unser Problem der Christen, wir sollen ja nicht lügen, ja? Das ist manchmal Herausforderung. Das ist auch auf dem Arbeitsplatz oder da, wo du bist, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, ist wirklich ein Kampf manchmal. Und ich sagte, das sind Geschenke für das algerische Volk. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen und so habe ich Probleme gehabt. Es ist erlaubt, in Algerien Bibel zu besitzen. Es ist aber nicht erlaubt, sie zu verteilen. Das heißt, wenn du mit einer Bibel kommst, ist in Ordnung. Wenn du mit zwei oder mehreren, ist das Schwierigkeiten. Ja? Und das ist interessant. Menschen haben Angst von diesem Buch. Warum? Warum Regierungen, warum gewisse religiöse Führer haben Angst von diesem Buch? Weil das aus uns neuen Menschen macht. Es verändert uns. Das gefährliche Buch, die Bibel, ist was Wunderbares. Es gibt uns Hoffnung und trägt uns. Das ist das inspirierte, das vollkommene, heilige Wort Gottes. Und das sollen wir auch verstehen, was hier auch in diesen Kapiteln steht. Nun, der Paulus, der sprudelt vor Freude. Und er lässt sich die Freude nicht nehmen. Und ich habe mich gefragt, was ist das Geheimnis seiner Freude, seiner Zuversicht? Er sagt ganz klar, mein Geheimnis, Christus ist mein Leben. Das ist alles. Er sagt, es ist nicht eine besondere Sache, es ist nicht ein Gebäude, es ist nicht eine Ideologie, sondern es ist eine Person, Jesus Christus. Also Christus-zentriert Leben ist A und O in unserem Leben als Christen. Das ist wichtig, dass wir ihn bekennen, dass wir uns zu ihm bekennen. Und in Algerien war eine interessante Situation. Ich habe dort eine kleine Kirche besucht. Ich durfte einreisen unter Beobachtung, aber manchmal ist das so. Und ich habe einen Besuch in der Kebelei, eine Gemeinde, die mittlerweile geschlossen ist. Viele Kirchen zurzeit sind geschlossen. Die haben über 1000 Mitglieder. Auf 5 Etagen haben die Gottesdienste. Das ist das Haus vom Pastor, weil die darf kein Kirchengebäude besitzen. Rappelvoll. Und dann sind wir zu einer nächsten Kirche gefahren. Und das waren alle 200 Mitglieder dieser Kirche, alle ehemalige Muslime, die zum Christentum konvertiert sind. Laut Gottesdienst, 3 Stunden lang, wirklich spannend und interessant. Ich habe gefragt, wo tauft ihr ihre Leute? Denn die öffentlichen Taufen sind nicht erlaubt. Die haben gesagt, wir haben einen Kühlschrank. Die legen tatsächlich Kühlschrank auf den Rücken, füllen das mit Wasser und haben über 200 ehemalige Muslime in einem Kühlschrank getauft. Gott hat Humor. Die ist gut. Christus ist mein Leben, sagt der Paulus. Egal was geschieht, egal was meine Situation sein mag, der ist mein Leben. Und das ist so wichtig, dass wir Christus zentriert bleiben. Oder wortwörtlich sagt er, mir oder für mich ist das Leben Christus. Nun, wie kann unser Leben als Christ aussehen? Es gibt 3 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir stellen uns einen Kreis vor und das ist unser Leben und mittendrin ist ein Stuhl und auf diesem Stuhl oder Thron sitzt unser Ich. Und die Möglichkeit Nummer 1, ich selbst sitze auf dem Thron meines Lebens. Ich bestimme alles, was los ist, was passiert. Ich bin der Herr meines Lebens. Und das ist gerade, was die meisten Menschen auch tun. Wir leben für uns selbst. Uns interessiert unser Nächster nur wenig, es sei denn, es passiert was vielleicht in meiner Familie oder so. Möglichkeit Nummer 2, ab und zu sitzt Jesus Christus auch auf dem Thron meines Lebens, aber wenn es zu brenzlig wird, wenn es gewisse für mich ungemütlich wird, so übernehme ich selbst die Kontrolle. Und das ist oft das, womit wir immer wieder zu kämpfen haben, Jesus immer wieder den Platz einzuräumen, dem ihm gebührt. Möglichkeit Nummer 3 ist sehr einfach. Regierungswechsel hat stattgefunden und Jesus Christus sitzt auf dem Thron meines und deines Lebens. Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend für uns. Und das ist ein Geheimnis. Schauen Sie, keiner von uns kann sich selbst durch unsere Erkenntnis, Intelligenz oder vielleicht theologische Ausbildung Christus irgendwie finden. Das ist seine Initiative. Es ist sein Können. Es ist sein Wollen, uns zu retten und uns zu sich zu ziehen. Und das ist was Großartiges. Das ist ein Geheimnis in sich, wie es geschieht. Aber jeder, der danach sehnt, Jesus Christus kennenzulernen, kann es tun. Ich war letztes Mal in Saudi-Arabien. 30 Millionen Menschen leben in Saudi-Arabien. 30 Millionen. Wir sprechen vom Haus des Islam. Der Prophet Mohammed ist dort geboren und die Pilgerstätte ist auch dort. Wir schätzen die Anzahl der saudischen Christen auf ca. 200 Personen von 30 Millionen. 200. Es gibt Todesstrafe für Wechsel des Glaubens. Es gibt unglaublichen Druck auf Christen. Keine einzigste Kirche ist dort erlaubt oder wird toleriert. Alles im Untergrund. Und ich erinnere mich an Zeugnis einer Frau, die sagt, mein Ehemann weiß nicht, dass ich Christin bin. Für mich bedeutet, zum Gottesdienst zu gehen, viermal im Jahr, für 5 Minuten, ist ein Highlight. Denn mein Pastor ist der Arzt und ich darf ohne männliche Begleitung zum Arzt gehen. Und für 5 Minuten im Wartezimmer mit 3, 4 anderen Frauen, das ist für mich was Besonderes. Das ist für mich, wo ich aufdanken kann. Ich warte darauf, diese Gemeinschaft mit anderen zu haben. Das ist ein schwerer Stand und trotzdem nicht ganz unmöglich. Wir sind dankbar dort für viele Gastarbeiter, die dort einreisen. Das sind unsere, viele unserer Mitarbeiter. Es gibt mittlerweile knapp 1 Million Gastarbeiter dort und viele von ihnen sind Christen. Und deswegen durch die verbreitet sich das Evangelium auch sehr stark. Die philippinische Christen, die dort niedrige Jobs machen, die Saudis nicht machen wollen. Und so kommen die in ihre Häuser und so geschieht Austausch und das Evangelium wird verkündigt. Und es ist wichtig, diesen Menschen eine Würde und Respekt zu geben. Christus ist mein Leben. Für mich ist das Leben Christus. Die Paulus, die Freude und Zuversicht, die er hatte, das war nicht seine eigene. Nicht von ihm selbst produziert, sondern es war ihm geschenkt von Gott, von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und zwei Dinge hier betont er sehr stark, das haben wir im Vers 19 vorgelesen bekommen. Ich lese das noch einmal vor, Vers 19. Das ist die Fürbitte, das ist einer der Punkte, der erste. Die Fürbitte oder das Gebet. Hier steht, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Er sagt ganz klar, ich bin im Gefängnis, ich bin weggesperrt, aber bitte betet für mich. Brief an uns in die Freiheit, bitte betet für Gefangenen, für diejenigen, die weggesperrt werden, für diejenigen, die bedroht werden. Bitte betet für uns. Das Gebet ist entscheidend für uns alle. Das, was wir nicht verstehen können, können wir Gott abgeben. Und ich erinnere mich an Zeugnis einer Witwe aus Nordnigeria. Wie übrigens die meisten Christen, die das 4. Jahr in Folge, jetzt 2022 auch, wo die Christen unmittelbar in Kirchengebäuden sterben, ist Nordnigeria. Letztes Jahr über 4.000 Menschen sterben bei Ausübung eines Gottesdienstes. Die Boko Haram greift sie an und die wollen dort bleiben. Sie wollen Jesus Ehre geben. Und eine Witwin sagt, als sie ihren Mann verloren hat, wie kannst du mit dieser Last leben? Ich kann es nicht, sagt sie, aber ich kann es Gott abgeben, was ich nicht tragen kann. Und das ist wichtig für unsere Seelenhygiene. Das, was du siehst, was du nicht verstehen kannst, das wird dich zerbrechen, es wird dich kaputt machen, aber du kannst es abgeben. Oder Zeugnis von einigen unseren Mitarbeitern. Wir haben jetzt im Mai letzten Jahres wieder 143 Schüler, die zurückgekommen sind, die durch Boko Haram entführt worden sind. 9 Monate waren sie in der Gewalt von Boko Haram. 14, 15, 16, 17-jährige Kinder. Die Mädchen wurden zwangsverheiratet, zwangsislamisiert. Die Jungs wurden zu Kindersoldaten ausgebildet. Und die Eltern haben gebeten, könnt ihr uns helfen? Wir haben Geld zur Hand genommen, haben die rausgekauft aus der Gefangenschaft, dass sie nach Hause gehen können. 144 wurden entführt, 143 kamen zurück. Und stellt euch vor, wenn du bist Elternteil und du bist zu Hause und alle Kinder kommen, aber dein Kind kommt nicht zurück. Was macht das mit einem? Deswegen diese Trauma-Begleitseminare so wichtig, zur Normalität wieder zurückzukommen. Und wenn ein 14-, 15-jähriges Mädchen schwanger zurückkommt und die sagt, ich kann das Kind nicht lieben. Es ist schwer. Und trotzdem wollen wir ihnen Würde geben. Sagen, du bist nicht allein. Und die Fürbitte, das Gebet, das ist das, was wir machen können. Das Zweite, auch in Vers 19, Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes in unserem Leben. Er sagt hier, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Das Gebet, Fürbitte und Gott gibt Kraft. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir können es alleine nicht schaffen. Wir brauchen Beistand anderer Christen, aber auch Beistand Gottes natürlich in unserem Leben. Christus ist mein Leben. Für mich ist das Leben Christus. Viele Menschen sind in unserer Welt innerlich gefangen, äußerlich frei. Der Paulus war äußerlich gefangen, aber innerlich absolut frei. Wir können von ihm lernen, auf Christus zu schauen, auf Christus zentriert zu leben. Das ist das, was wir können. Und ich hoffe, dass jeder etwas heute mitnehmen durfte das, was ich gezeigt habe, aber auch aus der Predigt. Übrigens, ich habe früher bei Coca-Cola gearbeitet. Kennt ihr Coca-Cola? Echt? Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola in jedem Land der Welt präsent zu sein und ihr Produkt zu vermarkten? Wieso schaffen wir nicht mit unserer Botschaft überall da zu sein, wo Christus noch nicht verkündigt wurde? Das ist für mich immer wieder eine Frage und interessante Frage. Wie können wir Jesus dort weitergeben oder wie können wir die stärken, die wie wir vielleicht diese Freiheit nicht haben und dort leben in diesen Ländern? Ich hoffe, dass wir offene Türen finden bei vielen, vielen, vielen Ländern dieser Erde. Sei es in Nordkorea, Saudi-Arabien, in Nordnigeria oder wo auch immer. Denn wir wissen, Christus ist unser Leben. Und egal was geschieht, egal was passieren mag in unserem Leben, sind wir auf ihn fixiert und fokussiert. Dankeschön für die offenen Türen hier bei euch in Isum. Vielleicht darf ich in 2-3 Jahren wiederkommen. Ich will nicht, dass ihr das als negativ Christenverfolgung ansieht, als eine blutige und eine unangenehme Sache. Es ist völlig okay, verfolgt zu werden. Es ist biblisch. Die Sache ist, was mache ich damit? Welche Rolle spielt Christus in meinem und deinem Leben? Das ist wichtig. Und wir können das überwinden, nur mit seiner Kraft. Nicht mit unserem Können, unserer Intelligenz oder unseren Gaben, sondern mit seiner Kraft. Und das wünsche ich uns allen. Wie gesagt, ich bin am Büchertisch, falls Fragen sind, gerne auch Fragen stellen, Buch erwerben oder gerne die Gebetsliste, also die Zeitschrift bestellen, um einfach im Gebet beizustehen und uns zu helfen, diesen Dienst zu machen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen Gottes Segen.